Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie gesagt, die beiden Texte, die wir heute hören, hängen zusammen und ich will sie auch zusammen bedenken. Das Evangelium, was zugleich der Predigttext ist, steht bei Matthäus im zweiten Kapitel in den Versen 13 bis 15 und ich habe heute die Texte gewählt vom zweiten Weihnachtstag, weil da wir diesen Jahr hier in Spanien nicht feiern und sonst der Anlass und die Texte des zweiten Weihnachtstages verloren gegangen wären. Das ist ja die Erzählung, die sich anschließt an das, und insofern machen wir jetzt zwei Zeitsprünge heute, an das Kommen der Weisen aus dem Morgenland, was erst Text am Epiphaniasfest ist, am 6. Januar, das wir dann am 5. Januar feiern. Aber im Anschluss daran, im Anschluss an das Kommen der Magier, Astronomen, Wissenschaftler aus dem Morgenland, gibt es eben diese Geschichte, die am zweiten Weihnachtstag traditionell verlesen wird, nämlich die Geschichte von dem sogenannten Kindermord in Bethlehem. Und der Beginn dieser Geschichte ist eben im 13. Vers, im zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Kaum waren sie aufgebrochen, sind eben dann die Magier, das heißt, wir befinden uns wieder im Zeitsprung. Kaum waren sie aufgebrochen, seht, da erscheint Gottes Engel dem Josef im Traum und sagt: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir etwas anderes sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf, nahm noch in der Nacht das Kind und dessen Mutter, und sie flohen nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich mein Kind gerufen. Das ist der eigentliche Predigttext und er setzt sich dann fort in dieser Erzählung, was dann passiert, während eben die Familie von Jesus in Ägypten ist. Nun wurde Herodes sehr wütend, als er begriff, dass er von den Magiern getäuscht worden war. Er schickte Leute und ließ in Bethlehem und Umgebung alle Kinder töten, die 2 Jahre alt oder jünger waren, der Zeit entsprechend, die er von den Magiern erfragt hatte. Da wurde erfüllt, was vom Propheten Jeremia gesagt worden war: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, Weinen und großes Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr lebten. Herr, dein Wort ist die Wahrheit, regiere du unser Reden und auch unser Hören. Amen. Wir kommen ja aus der Weihnachtsgeschichte und Sie haben vorher noch mal ein Foto von der Krippe gemacht, die hier steht und hier aufgebaut ist, wo wir am ersten Weihnachtstag mit den Kindern noch mal die Weihnachtsgeschichte etwas nachgespielt haben. Aber ich sehe, inzwischen sind die Tiere wieder anders angeordnet, als wir sie angeordnet hatten. Wir hatten nämlich besonderen Wert auf die Kuh gelegt. Die Kuh ist nämlich besonders wichtig in dieser Weihnachtserzählung, weil sie diejenige ist, die Jesus Wärme spendet. Und insofern musste die Kuh auch sehr nahe an Jesus dran sein. Aber inzwischen ist sie wieder weiter weggerückt. Vielleicht hat sie sich ein bisschen ausgeruht von der Funktion der Heizung. Jedenfalls kommen wir von der Weihnachtsgeschichte her und das ist ja eine angenehme Geschichte. Viel angenehmer als das, was wir heute hören und gehört haben. Eine Geschichte, die uns berührt, eine Erzählung, die unsere Herzen anrührt. Kaum jemand, der die Weihnachtsgeschichte hört, wie Jesus geboren wird, entsprechend der Erzählung des Lukas. Am Rand dieser kleinen Stadt Bethlehem. Kaum jemand, der diese Geschichte hört, lässt sich nicht in seinem Herzen davon anrühren und verbindet natürlich auch die Erzählung von Jesus, sein Lebensbeginn, aber auch die Erzählung seiner Familie, die Erzählung von seinen Eltern, wie sie sich auf den Weg gemacht haben, um dem Gebot dieses Kaisers Augustus zu folgen, um sich zählen zu lassen, das heißt ja in Steuerlisten eintragen zu lassen. Kaum jemand lässt sich nicht anrühren von dieser Geschichte. Aber wenn wir Steuerlisten hören, wissen wir alle, die wir Steuern zahlen müssen, da kommt schon die Realität sehr deutlich in das Leben dieses Jesuskindes und seiner Familie hinein. Diese Realität, die uns ja auch, obwohl wir hier auf Lanzarote sind, obwohl wir hier sind und die Sonne genießen, den Urlaub, die Realität, die uns natürlich beschäftigt, die Realität, die uns nicht loslässt, weder hier noch zu Hause in Deutschland. Und ganz egal, ob wir nun hier als Residenten oder als Semiresidenten oder als Urlauberinnen oder Urlauber leben oder sind, die Tatsache, dass wir ja nicht zwischen den Welten mental hin und her pendeln, sondern immer in der einen oder in der anderen sind, diese Tatsache spiegelt sich eben auch in der Weihnachtsgeschichte wider. Weihnachten ist eben nicht nur das, was wir gefühlsmäßig damit verbinden, nicht nur eine Erzählung von guten Menschen, nicht nur eine Erzählung der Geburt dieses Gottessohnes, sondern es ist eben auch eine Erzählung mitten in unserer Realität, wo Menschen eben keinen Platz haben. Keinen Platz, um unterzukommen. Und wo, und das haben wir nun heute in unserer Erzählung aus dem Matthäus-Evangelium, der ja in vielem sehr viel klarer ist als Lukas, deutlich gehört. Matthäus fängt ja auch seine Weihnachtsgeschichte etwas anders an als Lukas. Er erzählt schon davon, dass Maria schwanger war und Josef dann erst sich mit ihr verlobt hat. Das heißt also, dass die uneheliche Zeugung von Jesus bei Matthäus sehr deutlich betont wird. Und der Weg, den Josef dann mit Maria nach Bethlehem geht, ein anderer Weg ist, als der, der bei Lukas beschrieben wird. Die Realität bei Matthäus, sie wird deutlicher und viel klarer. Bei Lukas hatten wir ja noch die Erzählung, dass am Anfang Johannes auftauchte, als Cousin oder als Lehrer, als Begleiter von Jesus. Aber bei Matthäus steht Jesus zunächst einmal alleine. Und zwar alleine, interessanterweise, mit seiner Familie. Und in dieser Familie des Jesus spielt, und das ist ein bisschen anders als hier in der katholischen Kirche, in der wir sind, eben nicht Maria herausgehoben, die Rolle. Das, denke ich mal, soll nicht Josef darstellen. Insofern findet er sich hier eben nicht. Denn nur auch dort ist Maria mit dem Kind zu sehen. Bei Matthäus spielt Josef eine ebenfalls herausgehobene Rolle. Josef ist derjenige, der Jesus und Maria in der Nacht greift und das Land verlässt. sich auf die Flucht begibt. Josef ist derjenige, der hier seine Vaterrolle ausübt und der in ganz anderer Weise als sonst in den Evangelien erwähnt, plötzlich vorkommt, eine Hauptrolle sozusagen spielt. Denn er als Vater ist derjenige, der im Traum diese Stimme hört: Du sollst jetzt fliehen vor dem Herodes, weil er beginnen wird, alle Kinder zu töten, weil er Angst hat, dass ihm da eine Konkurrenz erwächst als König. Und Josef ist der, der nun seine Vaterrolle wahrnimmt und die schützende Hand, die wir sonst mit Gott verbinden, mit sich selbst verknüpft und derjenige ist, der nun die schützende Hand über Jesus hält. Und insofern ist dieser Text und dieser Anlass nach Weihnachten, denke ich, ein guter Anlass, einmal über die Rolle des Vaters nachzudenken, der ja hier seine Aufgabe wahrnimmt und der verknüpft das, was Maria gehört hat und was wir bei Lukas als Lobgesang der Maria haben, hier bei Matthäus verknüpft. Einerseits, sagen wir mal, das spirituelle, das religiöse Moment, das wir in Maria und Jesus finden, aber eher Josef derjenige ist, der mit beiden Beinen im Leben steht und dafür sorgt, dass diese beiden, Maria und Josef, überhaupt überleben können. Insofern ist diese Flucht, die hier beschrieben wird, eine Flucht, die mit dem Namen und mit der Rolle des Josef verbunden ist. Aber sie ist ja auch eine Flucht, und damit verknüpfe ich diese Flucht mit dem, was wir in unserer Realität wahrnehmen. Eine Flucht, die wir sehen, wenn wir den Fernseher anschalten, wenn wir uns in Zeitungen orientieren, wenn wir Nachrichten hören oder wenn wir Menschen betrachten, die aus anderen Ländern, zum Beispiel nach Europa, geflohen sind oder fliehen. Über das Mittelmeer, über den Landweg. Und ja, mit der Hoffnung, dass sie ein besseres Leben führen, ein geschütztes Leben führen werden, diesen Weg antreten. Und wir brauchen ja den Blick auch nur weiter zu lenken, zum Beispiel nach Lateinamerika, um zu sehen, wie sich Familien auf den Weg machen von Zentralamerika nach Norden oder auch nach Afrika, wo wir unter den unterschiedlichsten Völkern und Nationen ebenfalls riesige Fluchtbewegungen haben und immer ja die Väter häufig die Rolle spielen, dass sie diejenigen sind, die die Familie dann leiten, den Plan entwickeln und natürlich auch schützen. Und auch die Rohingya in Asien sind diejenigen, die dann ebenfalls fliehen müssen und wo wir beobachten, dass Väter mit ihren Familien sich auf den Weg machen. Und da taucht ja etwas auf in diesem Bild, das wir in unserer eigenen Welt vor Augen haben, aber das wir ebenfalls vor Augen haben, wenn wir auf diese Jesus-Geschichte schauen. Und da taucht nämlich der Begriff auf, der vorher in unserer Epistellesung im ersten Johannesbrief erwähnt worden ist, nämlich der Begriff Gemeinschaft. Ohne diese Gemeinschaft, die Josef hier in unserer Erzählung kreiert, ohne diese Gemeinschaft gäbe es diese Familie nicht, würde sie gar nicht überlebt haben. Und ohne diese Gemeinschaft, die ja auch uns alle betrifft, gäbe es uns als Christinnen und Christen nicht. Insofern ist das, sagen wir einmal, väterliche Element, das wir in der Matthäuserzählung vorfinden in Bezug auf Weihnachten, ein Element, das sich dann fortsetzt zum ersten Johannesbrief, der circa 100 Jahre nach Jesu Geburt erst geschrieben worden ist, und dort diesen Begriff Gemeinschaft noch einmal neu definiert. Und zwar so, dass wir als Gemeinde und nicht nur als einzelne Familien oder einzelne Individuen, sondern dass wir als Gemeinde mit zu diesem Begriff Gemeinschaft etwas verbinden und uns auf ihn beziehen können. Denn eine christliche Gemeinde, und das sagt uns ja wohl die Weihnachtsgeschichte auch, eine christliche Gemeinde ist keine Gemeinde von lauter Individuen, obwohl wir alle unseren eigenen Kopf haben, im wörtlichen, aber auch übertragenen Sinne, sondern eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam an diesen Jesus glauben, der vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde. Und dieses väterliche Element, das wir in der Matthäuserzählung finden, als das, was dann gemeinschaftsgarantierend ist, im Sinne von lebensgarantierend, überlebensgarantierend, dieses väterliche Element finden wir auch dort, wo wir nun sind, wo wir Gemeinde leben, ob nun zufällig hier oder an anderen Orten. Aber dieses Element der Gemeinschaft ist etwas, was wir dann wiederum unmittelbar mit der Weihnachtsgeschichte verbinden. In dieser Erzählung der Geburt des Jesus in Bethlehem wird die Gemeinschaft gestiftet, die wir als Christinnen und Christen in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen leben. Das Band, das entsteht zwischen Jesus, seiner Mutter Maria und seinem Vater Josef, ist ein Band, das sich fortsetzt. Und nun ist das nicht nur ein Band, das sich fortsetzt, und das wir vielleicht proklamieren könnten, sondern es ist ein Band, das wir, so wie Josef das damals mit Inhalt gefüllt hat, wir ebenfalls mit Inhalt füllen müssen. Josef hat dieses Band mit Inhalt gefüllt, als er seinen Sohn und seine Frau geschnappt hat und nach Ägypten geflohen ist, um dem Tod, dem sicheren Tod durch Herodes zu entgehen. Wir als Christinnen und Christen in unserer oder anderen Gemeinden, in unserer Kirche, wir sind gefordert und gefragt, diese Gemeinschaft ebenfalls auszufüllen, auch wenn wir nicht, natürlich nicht in der Situation sind, dass wir fliehen müssen, aber dass wir die Inhalte, die wir im Weihnachtsgeschehen entdecken, dass wir diese Inhalte transportieren in unsere Gemeinschaft innerhalb unserer Kirche. Und da fallen uns natürlich sofort die drei großen Worte ein: Friede, Liebe und Barmherzigkeit. Das sind die Inhalte unserer Gemeinschaft, die wir in der Weihnachtsgeschichte entdecken und die Weihnachtsgeschichte in unser Leben hinein transportiert. Frieden, das wünschen wir uns alle in unserem Leben, im Kleinen, im Großen. Und wir stoßen dabei immer wieder an Grenzen. Aber die Friedensgrenzen sind eigentlich dazu da, um überschritten zu werden. Sonst gäbe es nämlich keinen Frieden. Liebe, das ist das, was wir zunächst einmal spüren, aber was uns auch trägt. Die Liebe, die Zuneigung, die Aufmerksamkeit, die Nähe von anderen Menschen, und durch andere Menschen. Das ist sozusagen der Sauerstoff, den Pflanzen brauchen, um zu leben. Und Barmherzigkeit, das ist ja wohl etwas, was wir alle brauchen, was wir manchmal nicht praktizieren, aber auf das wir genauso angewiesen sind, barmherzig zu sein gegenüber anderen Menschen, aber gleichzeitig ja auch hoffen können zumindest, dass andere uns gegenüber barmherzig sind. So werden wir förmlich hineingezogen in diese Weihnachtsgeschichte. Und wir entdecken etwas in der Weihnachtsgeschichte, was unser Leben, unser konkretes, alltägliches Leben verändert. Und gleichzeitig stößt uns die Weihnachtsgeschichte wieder hinaus in die Realität. So wie die Hirten wieder hinaus und weggehen mussten. So wie diese Wissenschaftler aus dem Morgenland wieder hinaus und weggehen mussten. So müssen auch wir wieder hinaus und weggehen von der Krippe in die Welt. Aber genauso wie die Hirten, genauso wie die Weisen aus dem Morgenland, das Erlebnis von Weihnachten mit uns tragen, in unseren Herzen haben und dadurch Kraft gewinnen, unser Leben und das Leben anderer Menschen zu verändern, unsere Welt ein Stück besser zu machen. So wie die Jüngerinnen und Jünger sich von Jesus haben ansprechen lassen, von dem erwachsenen Jesus, so lassen wir uns ansprechen von dem, was wir im Evangelium lesen und hören. Und da geht es darum, dass wir diese Gemeinschaft, von der der Johannesbrief spricht, diese Gemeinschaft, die in der Weihnachtsgeschichte beginnt, dass wir die mit Leben füllen, mit unserem individuellen Leben füllen und damit in die Lage versetzt werden, Menschen an dieser Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Amen.